Donald Trump droht mit der Zerstörung iranischer Energieanlagen. Er setzt Fristen, verschiebt die dann wieder und redet plötzlich von Gesprächen mit dem Iran und einem 15-Punkte-Plan. Davon will der Iran aber nichts wissen. Und Europa, für die scheint der Iran weit weg. Und dennoch haben die Entwicklungen Auswirkungen, aktuell am deutlichsten zu spüren an den Zapfsäulen. Wie also geht es weiter im Iran-Krieg? Welche Konsequenzen drohen Europa und wie gestalten sich künftig die transatlantischen Beziehungen? Darüber möchte ich sprechen mit Claudia Major. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin. Frau Major, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Und bei mir ist T-Online-Politikchef Christoph Schwennicke. Christoph, schön, dass auch du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Frau Major, ich habe die Woche von Donald Trump gerade schon kurz zusammengefasst und wir müssen der Transparenz halber einmal sagen, es ist Donnerstagnachmittag, also so ein bisschen was kann da noch passieren. Mir fällt es schwer, einen Plan hinter den Handlungen von Donald Trump zu erkennen. Sehen Sie da eine Strategie?
Mir fällt es auch schwer, einen Plan zu sehen. Mir fällt es auch sehr schwer, die amerikanischen Ziele zu definieren, weil die sich verändern, je nachdem, auf wen man hört aus Washington, also ob man auf den Außenminister, den Verteidigungsminister oder den Präsidenten hört. Und selbst der Präsident verändert seine Aussagen am gleichen Tag. Und deswegen ist es sehr schwer zu verstehen, was die USA mit diesem Krieg erreichen wollten. Und das bringt uns in diese sehr seltsame Situation oder die für uns schwer greifbare Situation, dass die USA in den ersten Tagen zusammen mit Israel militärisch sehr erfolgreich waren. Das heißt, sie haben die militärischen Ziele, die sie ausschalten wollten, seien es Raketenabschussrampen oder politische, militärische Führung, die haben sie erreicht. Aber das strategische Ziel dahinter, also war es jetzt Regime-Change oder eine Verhandlung oder ähnliches, das wissen wir ja nicht genau, das haben sie nicht erreicht. Und jetzt kann man zwar sagen, der militärische Erfolg an sich ist beeindruckend, das ist er. Aber wenn das Ziel nicht klar bekannt ist, nicht klar benannt ist, dann nutzen die militärischen Erfolge auch nicht so richtig was und dann gibt es vor allen Dingen auch keine Exit-Option, also kein natürliches Ende des Krieges und dann kommt man in dieses Risiko rein. Man hat militärische Erfolge, also macht man weiter oder es gibt keine militärischen Erfolge, also muss man welche schaffen und macht auch weiter und dann droht durchaus das Risiko, dass der Krieg fast zum Selbstzweck wird. Und das ist das, wo die USA sich mit Israel gerade befinden. Also Israel hat klare Kriegsziele im Vergleich zu den USA. Aber aus amerikanischer Sicht und auch aus unserer Sicht, wir wissen nicht, was ein Endpunkt sein könnte, weil eben das politische Ziel nicht klar ist und das Ziel ja die Mittel definiert. Regime-Change erfordert andere militärische Aktivitäten als einfach nur Ausschalten des ballistischen Raketenprogramms.
Ja, ich glaube, Donald Trump hat sich da festgerannt, militärisch und politisch erst recht. Die Diskrepanz zwischen seinen Worten und dem, was man sieht, wird immer größer. Wir erinnern uns, es war am Anfang auf ja ziemlich schwer erträgliche Weise und zynischerweise von einem Ausflug die Rede. Dieser Ausflug hat sich jetzt doch schon zu einer längeren Mission entwickelt. So ein bisschen so ähnlich wie die Spezialoperation von Wladimir Putin. Und ja, Frau Major hat es beschrieben, die unmittelbaren Ziele sind erreicht worden, vor allem jene von Israel. Aber jetzt steckt er da fest, hat ja auch schon, ja, das ist nicht seine Art zu flehen, aber doch relativ fast erbarmungswürdig jetzt um Unterstützung aus Europa und von dem europäischen Teil der NATO gebeten. Ich persönlich glaube ja, die einzige Flanke, die wirklich weich ist bei Donald Trump, die wird jetzt auch langsam weich und könnte sich dann auch auf sein Handeln auswirken. Und das ist die wirtschaftliche Flanke. Wir erleben hier die Benzinpreise, die Ölpreise, die Gaspreise. Und das geht in Amerika nicht viel anders. Früher hat man immer gesagt, it's the economy, stupid. Es geht um die Wirtschaft, du Idiot. Das gilt auch immer noch. Mich erstaunt eher bis hierher, aber ich lebe jetzt auch nicht in den USA, wie lange die Duldsamkeit schon geht der amerikanischen Bevölkerung. Denn ihr Leben ist mit Sicherheit bis hierher nicht besser geworden mit diesem amerikanischen Präsidenten.
Frau Major, sind die Finanzmärkte die einzigen, die Donald Trump Einhalt gebieten können?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die letztlich auf Trump Einfluss haben können. Aber dazu müssen wir auch nochmal auf die Reaktion des Irans gucken, auf die militärischen Schläge. Der Iran hat das gemacht, was man eigentlich von einem schwächeren Gegner erwarten würde. Aus iranischer Sicht ist klar, dass sie militärisch gegen die USA und Israel nicht gewinnen können. Das heißt, was der Iran gemacht hat, ist eine klassische horizontale Eskalation, das heißt in die Region rein, hat den Krieg politisiert. Wenn man Flughäfen angreift oder Ölfelder oder anderes, dann trägt man diesen Krieg in die Parlamente, in die Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, der Krieg wird ein Thema in anderen, nicht nur im militärischen Bereich. Und er versucht natürlich auch, einen Keil zwischen die Bevölkerung und der Regierung zu treiben. Gerade in der Golfregion, wo die Regierungen so einen gewissen Modus vivendi mit Israel gefunden haben, aber eine Mehrheit der Bevölkerung zwar nicht sonderlich positiv gegenüber dem Iran eingestellt ist, aber noch negativer gegenüber Israel. Das heißt, was der Iran sehr gut gemacht hat, war, aus diesem militärischen Konflikt einen politischen Konflikt zu machen, nämlich die Kosten für die USA massiv zu erhöhen, die wirtschaftlichen und die politischen, in der Hoffnung, dass der Iran das länger durchhält als Trump. Und das ist eigentlich gerade sozusagen die Wette. Der Iran wettet darauf, dass sie diesen Krieg länger durchhalten als Trump politisch gesehen und dass das iranische System sich so resilient aufgestellt hat, dass es auch wirklich funktioniert. Über die Jahre, aber insbesondere seit dem 12-Tage-Krieg im letzten Jahr, hat der Iran oder die iranische Führung, das iranische Militär sich darauf vorbereitet, dass es eine Fortsetzung geben würde. Man kann sagen, dass seit dem 7. Oktober 2023 es so eine Art Schattenkrieg gab zwischen Israel und dem Iran, der immer intensiver geworden ist. Dann gab es den 12-Tage-Krieg im letzten Jahr. Der 12-Tage-Krieg endete, ohne dass es irgendeine Art von Abkommen gegeben hätte und ohne dass die iranischen Nuklearanlagen zerstört worden wären. Und damit wussten eigentlich alle Beteiligten, das geht irgendwann weiter. So, die Frage ist jetzt, wenn man sagt, das ist ein Krieg, der von dem Militärischen in das Politische getragen wurde, was beeinflusst Trump? Ja, die ganze Affordability-Frage, es ist ja das große Thema auch mit Blick auf die Midterm, also die Zwischenwahlen in den USA, Affordability. Aber es gibt auch noch andere, das ist der Druck der Partner und Verbündeten, der Golfstaaten oder andere, die sagen, es wird schwierig. Es ist die Frage der militärischen Vorräte, also der Munition und der ganzen militärischen Fähigkeiten. Und natürlich auch die Frage der Verluste der amerikanischen Streitkräfte. Momentan haben wir einen Luftkrieg. Es gibt diese ganzen Debatten, es werden mehr Kräfte bereitgezogen, es werden Luftlandetruppen in die Region gezogen. Sollte es wirklich zu einem Bodeneinsatz kommen, müssen wir davon ausgehen, dass das mit hohen Verlusten für die amerikanischen Streitkräfte verbunden wäre. Und das hätte wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die öffentliche Debatte in den USA. Also es sind verschiedene Faktoren, wo es unheimlich schwer ist zu gewichten, was den größten Einfluss hat. Aber es ist so eine Mischung aus diesen wirtschaftlichen, militärischen und anderen politischen.
So, schau, Christine, jetzt ist, wollte ich schon fast sagen, ein Glück, dass wir eine Claudia Major haben, die Militärstrategie kann und sie auch noch so erklären kann, dass sie auch nicht Militärstrategen verstehen. Ich bin mir nur sehr sicher, dass es solche Köpfe auch in der amerikanischen Administration gibt, im Sicherheitsapparat. Und es ist, finde ich, bestürzend, dass ein amerikanischer Präsident sich so in diesen Krieg hineinbegeben hat, irgendwie nur auf die militärischen Fähigkeiten schauend und sagen, na gut, ich habe einen Flugzeugträger, zur Not habe ich auch noch einen zweiten und ich habe alles, was ich brauche, ohne zu sehen, dass natürlich das passieren wird oder passieren muss, was Frau Major gerade beschrieben hat, nämlich dass das Ganze eine politische Komponente bekommen wird, weil der Gegner gar keine andere Möglichkeit hat, als so quasi asymmetrisch auf diesen Angriff zu reagieren. Und jetzt steckt er da in diesem Schlamassel und ja, ich muss ganz offen gestehen, ich weiß immer gar nicht mehr so genau, ob ich diesen komischen Wortmeldungen von ihm überhaupt noch zuhören soll, weil sie sind völlig erratisch, seltsam, widersprüchlich, wahrscheinlich zum großen Teil auch gelogen, einfach um den in seiner Not, um den Ölpreis wieder einigermaßen einzufangen und die Börsen wieder einigermaßen zu beruhigen. Also das hat das Zeug zu einem großen Doku-Drama. Es ist nur leider so, dass es sich eben in der realen Welt abspielt und brandgefährlich ist für diesen Globus.
Ein Nadelöhr ist ja die Straße von Hormus und dass die Mullahs die blockieren, das war ja vorher klar. Damit haben sie ja immer wieder gedroht. Wie konnte der sich denn da so verschätzen, der Trump?
Das amerikanische Militär ist ein hochprofessionelles Militär, das Erfahrung mit Planungen und Einsätzen weltweit hat. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich auch die Best-Case- und Worst-Case-Szenarien alle ausgearbeitet haben mit potenziellen Folgen. Und da wird auch ganz klar Hormuz und auch die Insel Kark dabei gewesen sein, weil das schon vorherige Administrationen mehrfach durchdacht und durchplant haben und immer wieder verworfen haben. Aber im Endeffekt bereiten die Militärs Optionen vor und die Entscheidung, welche umgesetzt wird, ist eine politische. Und es steht dem politischen Entscheidungsträger frei, diese Warnungen in den Wind zu schießen. Bei dem Irakkrieg ist genau das passiert. Es gibt mittlerweile Papiere, die freigegeben wurden, die so nicht mehr eingestuft sind, wo die ganzen destabilisierenden Effekte auf die Region angedacht wurden. Und trotzdem haben sich damals die politischen Entscheider dagegen entschieden. Die Hoffnung war, so wirkt es momentan zumindest, dass eine Art Schockangriff, also der militärisch sehr erfolgreiche Angriff der USA und Israel dazu führen würde, dass das System im Iran zusammenbricht und dann das alles in ein paar Tagen gelaufen ist. So hat es nicht funktioniert und auf die nachfolgenden Dinge, also alles, was wir eben besprochen haben, das wurde offensichtlich nicht weiter bedacht und das ist mind-boggling, wie man auf Englisch sagt.
Das ist zumindest eine gute Erklärung. Ja. Christoph, hast du eine andere noch?
Nein, ich glaube nur tatsächlich, es gab zuletzt ja auch Berichterstattung darüber, die dann auch wieder als falsch dargestellt wurde, aber anyway, dass eben Benjamin Netanyahu sehr stark Druck oder Überzeugungsarbeit, wie man will, geleistet hat bei Donald Trump. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass man sagt oder dass gesagt wurde, es ist immer entscheidend, wer zuletzt mit ihm gesprochen hat und das setzt sich dann fest. Und da hat vielleicht kurz vorher Benjamin Netanyahu dessen Ziele, Frau Major hat es gesagt, die sind glasklar und klipp und klar und auch schon seit 10 oder noch mehr Jahren das letzte Telefonat gehabt. Und dann kam noch der Verteidigungsminister, amerikanische Hexet, und sagte, let's go. So, das ist dann sozusagen der politische Auslöser gewesen.
Ja, ich glaube, man kann noch dazu nehmen, dass die aus Trumpscher Sicht positive Venezuela-Erfahrung sie natürlich auch, Hypothese, beflügelt haben könnte. Diese Idee, man kann einen Machtwechsel, also keinen Regimewechsel, sondern einen Machtwechsel machen. Es gab ja zwischendurch Aussagen von Trump, wo er sagte, er müsste doch irgendwie ein Wort dabei haben, wer jetzt der nächste iranische Führer wird. Also diese Idee, wir haben es doch in Venezuela geschafft, jetzt machen wir das da auch, kommt möglicherweise auch mit rein. Aber wir sollten eine Dimension nicht unterschätzen, dass der Iran seit der Botschaftsbesetzung damals ein Thema, wenn nicht teils sogar Trauma in den USA ist. Also es ist kein Thema, was in den letzten 1 oder 2 Jahren aufgekommen wäre, sondern es ist in den amerikanischen Debatten immer sehr präsent gewesen. Trump hat in seiner ersten Amtszeit diesen General der Revolutionsgarden Soleimani ermorden lassen. Und Trump selbst sagt, alle amerikanischen Präsidenten haben darüber gesprochen, ich mache es. Also natürlich ist der Einfluss von Benjamin Netanyahu sicherlich groß gewesen und er hat für sich dieses Fenster der Möglichkeiten gesehen. Jetzt kann er die Iran-Frage klären. Aus israelischer Sicht nach dem 7. Oktober ging es ja letztlich darum, die Abschreckung, die Sicherheit Israels wiederherzustellen. Und sie haben nacheinander alle sozusagen Feinde, Gegner abgearbeitet. Und der größte war der Iran. Und es war natürlich aus israelischer Sicht die Möglichkeit, endlich einen amerikanischen Präsidenten zu haben, der mitmacht. Also es kamen viele verschiedene Punkte zusammen. Aber man sollte nicht die intrinsische Motivation des US-Präsidenten, wenn man sowas bei dem sagen kann, aber sozusagen die eigenen Überzeugungen in Frage stellen. Der ist auch aus dem Iran-Abkommen ausgestiegen in der ersten Amtszeit. Also es gibt schon eine Vorgeschichte bei Trump zum Iran mit Blick auf sozusagen amerikanische Handlungsnotwendigkeit.
Nun gab es in der Woche auch die Meldung, dass er 3000 Elitesoldaten verlegt hat in die Region. Sie haben die Bodentruppen gerade schon angesprochen, Frau Major. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass da Bodentruppen reingehen?
Mir fällt es sehr schwer, bei diesem US-Präsidenten irgendetwas vorherzusagen. Man kann Zeichen in verschiedene Richtungen sehen. Es gibt auch Aussagen aus der israelischen Regierung, die sagen, wir haben ja eigentlich die Hauptziele erreicht, was so eine rhetorische Vorbereitung für Ende ist. Man kann das auch immer wieder bei Trump hören, der sagt, ja, eigentlich haben wir es auch geschafft jetzt. Deshalb kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Es werden Truppen zusammengezogen, auch diese berühmte 82. Luftlandebrigade. Aber ob das wirklich passiert, wissen wir nicht. Jetzt kann man wieder mit rationalen Argumenten kommen und kann sagen, dass vorherige US-Administrationen, Regierungen beispielsweise die Einnahme dieser Insel Karg mehrfach durchgespielt haben und immer wieder verworfen haben. Ob es Trump deswegen auch verwirft, kann ich Ihnen nicht sagen. Also deswegen, wenn wir ehrlich sind, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich hoffen wir alle, dass das nicht passiert, weil das nämlich der Auftakt zu einem längeren und wahrscheinlich mit sehr hohen Verlusten verbundenen Krieg wäre. Wir wissen aus den empirischen Beispielen der letzten Jahrzehnte, dass Regime Change auch mit Bodentruppen in der Regel nicht funktioniert hat. Also da sind die positiven Optionen wirklich extrem überschaubar.
Nur Rationalität ist ja bei Donald Trump nicht das oberste Gebot, Christoph.
Ja, ich muss zugeben, dass ich immer öfter an eine der Glanzrollen von Charlie Chaplin denken muss, in der er die Erdkugel als einen großen Luftballon tanzenderweise auf seinen Händen und ich glaube auch Füßen balanciert hat, also der große Diktator. So ein bisschen scheint mir das bei Trump leider Gottes auch der Fall zu sein.
Ja, das Gefährliche für uns Europäer ist, dass es der Oberbefehlshaber über die Streitkräfte und damit auch der Atomwaffen ist und dass die Europäer sehr lange ihre Sicherheit an die USA outgesourced haben, mit Blick auf Führung, mit Blick auf Fähigkeiten. Und deswegen betrifft es uns auch. Deshalb stimmt es zwar, dass das, um den Kanzler zu zitieren, nicht unser Krieg ist, aber die Folgen davon betreffen uns sehr wohl. Und deswegen ist das Bild, was Sie eben beschrieben haben, zutiefst verstörend und beunruhigend.
Ja, genau das, was Sie sagen, richten wir den Blick mal weiter nach Europa. In Deutschland hat man sich schon distanziert von dem Krieg, genau wie Sie gesagt haben, das ist nicht unser Krieg. Christoph, der Kanzler schließt die Beteiligung aus. Vizekanzler Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius unterstützen das. Und dann kam die Woche Bundespräsident Steinmeier um die Ecke, der gesagt hat, der Angriff auf den Iran sei völkerrechtswidrig. Welches Bild gibt Deutschland da gerade ab und wie kommt das bei Donald Trump an?
Naja, also einhellig ist auf jeden Fall anders. Ich war offen gestanden in allem Respekt vor dem Amt bestürzt über das, was Frank-Walter Steinmeier da gemacht hat. Er sitzt da jetzt seit 9 Jahren im Schloss Bellevue und hätte an der einen oder anderen innenpolitischen, gesellschaftspolitischen Stelle schon mal einen Impuls geben können. Das hat er nicht gemacht und geht jetzt bei einer offiziellen Festveranstaltung des Auswärtigen Amtes, ich glaube, es war das 75-jährige Jubiläum, im Beisein des Bundesaußenministers dahin und lässt diesen Satz los. Weißt du, Christine, Politik ist eben nicht Mathematik. Wenn du sagst, in der Mathematik 2 plus 2 ist 4, dann ist das so. In der Politik ist es manchmal so, dass du sagen musst, 2 plus 2, das müssen wir jetzt nochmal uns ganz genau anschauen, so was da wirklich da hinten dabei rauskommt. Genauso hat in ihrer Hilflosigkeit und natürlich in ihrer Zerquältheit die deutsche Regierung und die nicht alleine darauf reagiert, auf diese Frage. Und eiert, ja, sie eiert rum, aber dann brauchst du nicht unbedingt einen Bundespräsidenten, der sich hinstellt und das dann einfach ex cathedra so verkündet. Jeder T-Online-Kommentator darf das so sagen. Frau Major wird es genauso sagen. Aber es ist eben was anderes, wenn der Bundespräsident einer amtierenden Regierung so in den Rücken fällt. Deswegen war ich da wirklich empört. Ja, es hätte so viele bessere und richtige und angemessene Gelegenheiten gegeben, einmal einen Eintrag ins Geschichtsbuch sich sicherzustellen. Und das war für meine Begriffe der völlig falsche Augenblick und der völlig falsche Anlass. Und es war ja sogar noch so, dass er sich seine eigene Eitelkeit nicht mal zurückhalten konnte, weil er noch sagt, da gab es ja mal ein ganz tolles Atomabkommen mit dem Iran, das dann leider, Sie haben es schon zitiert, Frau Major, von Donald Trump gekündigt wurde. Alle wissen, dass er als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland das mitverhandelt hat. Also ich glaube, ich habe genug gesagt an der Stelle.
Frau Major, wie sehen Sie es?
Also Sie hatten am Anfang den schönen Satz gesagt, einhellig sieht anders aus. Und das stimmt natürlich. Da kommen auch immer innenpolitische Erwägungen mit rein. Wir hatten die Wahlen in Rheinland-Pfalz. Da war natürlich auch die Frage, wie positioniert sich die Regierung kurz vorher? Also es sind immer verschiedene Elemente, die mit reinkommen. Natürlich kann ich als Forscherin immer die reine Lehre vorschlagen. Und dann müssen die politischen Entscheidungsträger abwägen, was gibt es an innenpolitischen Fragen, wo sind Wahlen, wie muss ich mich gegenüber den europäischen Partnern verhalten, wie gegenüber den USA. Und natürlich ist das deutlich schwieriger und komplexer als die reine Lehre, die ich vorschlagen kann. Trotzdem fiel mir in der Debatte der letzten Wochen auf, dass der Bezugspunkt ganz häufig die USA waren. Und die Abgrenzung zu dem, was die USA machen, ist nicht unser Krieg, wir machen nicht dies, wir machen nicht jenes, natürlich notwendig war, aber die Kernfrage, die wir uns doch stellen müssten, ist, was ist denn unser Interesse? Was wollen wir denn leisten? Warum betrifft uns das? Was können wir machen? und wie lange dauert das, was wir machen können. Und dann kann man ja schauen, dass Europa und Deutschland, wir ein Interesse an sicheren Seewegen haben. Es ist ja nicht nur das Öl und LNG, was da durchgeht, es sind auch Düngemittel zum Beispiel. Da sind die Preise massiv in Deutschland gestiegen, was gerade jetzt so in der Jahreszeit natürlich ein Problem ist. Die Frage von Helium und anderem. Also wir haben ein Interesse, dass das wieder funktioniert. Wir haben ein Interesse, dass die Region nicht weiter destabilisiert wird, dass es weder zu Terrorismus noch zu Migrationswellen kommt. Also wir haben ja ganz klare Interessen. Und dann können wir ja überlegen, Ausgangspunkt, was wir wollen, was wir können. Ob es jetzt möglicherweise Minensäuberung oder anderes ist. Und ich glaube, dass dieser Bezugspunktwechsel so wichtig ist, sich nicht immer nur daran abarbeiten, was jetzt Trump wieder gemacht hat, weil es sich sowieso regelmäßig ändert, sondern sagen, wo betrifft uns das? Was können wir machen? Was wollen wir machen? Und wie können wir uns mit unseren europäischen Partnern absprechen, die teilweise sowieso da sind? Frankreich und Großbritannien haben Basen dort, sie haben Abkommen dort. Australien ist dort präsent. Da gibt es ja genug Anknüpfungspunkte, meinetwegen auch mit den Staaten, in denen wir in der Operation Aspides, diese EU-Mission sind. Da könnte man ja überall anknüpfen und damit auch Handlungsfähigkeit demonstrieren und sagen, wir überstürzen nichts, aber unsere Militärs sollen mal das machen, was Militärs gut und gerne machen, nämlich planen.
Nur, dass wir da die Klarheit behalten, das sind ja alles Punkte, die hätte für meine Begriffe Frank-Walter Steinmeier auch gerne benennen können. Es ging aber um die akademische Frage, ist das hier völkerrechtswidrig oder nicht? Das wollte ich nur noch mal einwerfen. Ansonsten gebe ich Ihnen unumwunden recht, dieses im ersten Moment so klar wirkende, dass es nicht unser Krieg war, nicht smart genug in meinen Augen oder nicht weit genug gedacht. Also ich glaube, Wolfgang Ischinger hat unlängst darauf hingewiesen gehabt, öffentlich, dass es klüger, diplomatischer und ja weiterführender gewesen wäre, zu sagen, okay, wir können über alles reden, lieber Donald, aber nur, wenn wir zugleich auch über die Ukraine reden und damit über die Frage, bleibst du denn da an Bord, ja oder nein? Und wir haben ja jetzt, würde ich sagen, schon auch erlebt in den letzten Tagen, dass Vertreter der deutschen Bundesregierung ein bisschen anders intoniert haben. Also Boris Pistorius sagt jetzt ja auch, also in dem Moment, wo der Krieg beendet ist, sind wir bereit, da auch wieder mit reinzugehen. Also ich glaube, in einem ersten Reflex war dieses, das ist nicht unser Krieg, also nachvollziehbar, aber zu kurz gedacht von allen Beteiligten. Es war ja nicht nur die deutsche Regierung, die so reagiert hat, die Briten genauso, die Franzosen auch.
Ja, zwei Punkte dazu. Ich glaube, dass dieser erste Schritt, das ist nicht unser Krieg, war der richtige. Ich hätte mir den zweiten danach gewünscht. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass dieser Wechsel von erst alles kategorisch ausschließen und dann nach der Wahl oder ein paar Tage später doch was anderes zu sagen, dass das letztlich auch ein demokratietheoretisches oder ein demokratisches Problem ist. Denn das zahlt natürlich ein auf all dieses, diese Regierung ist so flatterhaft und sagt hü und hot und hm. Ja. Das heißt, von Anfang an eine vielleicht zurückhaltende, aber konsistente Linie zu vertreten, ist natürlich auch mit Blick auf Glaubwürdigkeit bei uns Bürgern schöner. Ja. Nochmal, ich erkenne vollkommen die Zwänge der politischen Entscheidungsträger an. In so einer Situation Positionen zu vertreten und immer im Blick zu haben, wie verhalten sich die Amerikaner, wie verhalten sich die Europäer, wie verhält sich der Iran, Israel, ist extrem schwierig. Und deswegen muss man, glaube ich, mit der Kritik auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich nehme mich da auch selbst mit rein, zu sagen, was kann man eigentlich realistisch erwarten und wo sind die Zwänge? So, das ist das eine. Das andere, die Verknüpfung von, wir helfen euch in der Straße von Hormuz und ihr helft uns in der Ukraine, übersieht möglicherweise die Abhängigkeitsverhältnisse. Die Europäer sind auf die Unterstützung der USA in der Ukraine angewiesen. Da sitzen die USA am längeren Hebel. Die USA, klar, die haben nicht mehr so viele Minenräumfähigkeiten. Das wäre schon schön, wenn die Europäer das machen würden. Es ist aber eine andere Art der Notwendigkeit und des Hebels, als die Amerikaner haben. Und inwieweit wir Donald Trump unter Druck setzen können, wir schicken euch die bestimmten Dinge nur, wenn ihr uns in der Ukraine helft. Ich glaube, das überschätzt unsere Druckfähigkeiten, die wir haben. Aber es verweist natürlich darauf, dass all diese Konflikte und Kriege miteinander verbunden sind. Teilweise direkt. Ja? Also das, was an Flug- und Raketenabwehr verschossen wurde in diesen ersten fast 4 Wochen mittlerweile, das fehlt langfristig in der Ukraine. Und das führt zu einem Paradox, dass nämlich die USA jetzt eine militärische Macht und beeindruckende Handlungsfähigkeit demonstrieren. Aber je mehr Stärke sie jetzt darstellen können, desto weniger haben sie langfristig für den nächsten Konflikt, sei es mit China oder jemand anders. Also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert und es zeigt auch, wie groß unsere Lernkurve noch ist, nämlich dass sowohl die Amerikaner als auch wir Europäer uns noch nicht an die teilweise neue Logik des Krieges mit billige Drohnen gegen teure Flugabwehr, neu gegen alt, dass wir uns da noch nie so richtig aufgestellt haben.
Aber die Ukraine droht ja gerade zum vergessenen Krieg zu werden. Also der Fokus ist ja gerade gar nicht da. Die werden natürlich geschwächt von Putin. Die Kriegskassen werden vollgespült, wenn jetzt die Sanktionen gegen russisches Öl gelockert werden. Was droht uns denn in Europa da auch?
Also wenn man die Bilanz zieht, kann man sagen, mehrheitlich profitiert Russland davon. Wenn man aber mal reinschaut in die einzelnen Kategorien, ist es ein bisschen nuancierter. Ne? Also beim Politischen kann man genauso das Argument machen, dass die Ukraine sich positionieren konnte als jemand, der wirklich Ahnung hat, wie man die Drohnenabwehr macht, ne? Und mit vielen Golfstaaten, die seine Hilfe angeboten hat. Und damit positioniert sich die Ukraine natürlich auch. Man kann genauso sagen, dass viele Staaten auf Russland schauen und sehen, Syrien war ein Verbündeter Russland, wenig geschützt, Venezuela auch, Iran auch. Also wie belastbar ist denn eine Freundschaft oder eine Partnerschaft oder ein Abkommen mit Russland. Also es ist durchaus ein bisschen durchwachsener. Bei der Aufhebung der Ölsanktionen muss man auch sagen, dass sie bislang noch zeitlich begrenzt sind und nur das betrifft, was eh schon auf dem Meer unterwegs ist. Es macht trotzdem einen Unterschied, allein durch die höheren Preise und so. Also will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das Bild ist schon so ein bisschen durchwachsener. Man könnte auch fragen, Arbeitshypothese, ist die geringe Aufmerksamkeit, die Trump der Ukraine widmet, vielleicht gar nicht so schlecht? Denn man könnte genauso gut davon ausgehen, dass er die Ukraine unter Druck setzt, weil Putin auf Druck nicht reagiert. Und ob das zum Besseren der Ukraine ist, sei mal dahingestellt. Ne? Was wir gesehen haben im ganzen letzten Jahr, war die Bereitschaft der US-Regierung, Druck auf die Ukraine auszuüben, damit es endlich zu einem Ende des Krieges kommt, aber keinen Druck auf Russland auszuüben. Das größte Problem ist wahrscheinlich die militärische Unterstützung. Die Lager sind leer. Das, was alle haben wollen, Flug- und Raketenabwehr, wird prioritär an die USA gehen, möglicherweise an die sehr solventen Golfstaaten. Die Frage ist, wird Ausrüstung derouted, also wird sie umgelenkt, nicht mehr in die Ukraine, sondern woanders hin? Und wie wirkt sich das langfristig aus? Und ja, stimmt, die politische Aufmerksamkeit ja auch von uns in Europa ist weg von der Ukraine. Also in der Hinsicht, ja, das ist ein riesengroßes Problem, weil Russland daraus sehr gut die Lehre ziehen kann, dass seine Siegstrategie, seine Siegtheorie, die russische, nämlich länger durchzuhalten, weil für Russland die Ukraine wichtiger ist als für uns, das ist ja die russische Annahme, dass Russland damit Erfolg hat.
Dann würde ich mit Blick auf die Uhr zum Abschluss gerne noch einmal auf die NATO schauen. Wir haben vorhin schon gesagt, Donald Trump hat die NATO um Unterstützung gebeten. Deutschland und die europäischen Partner haben dem eine klare Absage erteilt. Wie ist es denn aktuell um die NATO bestellt? Auf der einen Seite, Europa muss unabhängiger werden, muss sein eigenes Ding machen. Auf der anderen Seite ist man aber auch militärisch abhängig. Und Donald Trump hat schon gedroht, sich zurückzuziehen aus der NATO. Also das muss nicht gleich einen Austritt bedeuten, aber einfach weniger Engagement. Wie wahrscheinlich ist das und was hat das für Auswirkungen?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um nochmal so ein bisschen den Rahmen abzustecken. Der Persische Golf gehört nicht zum Area of Operations des militärischen Oberbefehlshabers der NATO. Das ist kein Bündnisgebiet. Damit gibt es dafür auch keine Verteidigungspläne, die es ja sonst für das gesamte NATO-Territorium gibt. Also man kann relativ einfach das abhaken, sagen, es ist gar keine NATO-Aufgabe. Natürlich kommen wir jetzt wieder mit rationalen Argumenten, von denen wir ja gerade gesagt haben, dass sie möglicherweise nicht so zielführend sind. Ja. Die NATO ist seit der Wahl von Donald Trump, seit dem Amtsantritt von Donald Trump geschwächt, weil sie ja sowohl auf den militärischen Fähigkeiten beruht, als auch auf dem politischen Versprechen nach außen und nach innen, dass 32 Alliierte füreinander einstehen werden. Das ist ja die politische Abschreckungsbotschaft. Warum greift Russland keins der drei baltischen Länder an oder Finnland? Möglicherweise nicht, weil sie so viel Angst vor Lettland haben, sondern weil sie davon ausgehen müssen, dass dann 31 andere auf der Matte stehen und sie zusammen das gesamte NATO-Gebiet verteidigen werden. Wenn aber diese politische Botschaft nach innen, wir stehen zusammen und nach außen, wir stehen wirklich zusammen und werden gemeinsam uns verteidigen, wenn die nicht mehr glaubwürdig da ist, dann sinkt die Abschreckungsbotschaft, dann droht das, was wir mal zusammen mit Kollegen eine Abschreckungslücke genannt haben. Also wenn wir einerseits unsere Interessen und Ziele definiert haben, aber nicht glaubhaft vermitteln können, dass wir das auch wirklich militärisch umsetzen können, kann das Russland dazu verführen, das doch mal eine Runde zu testen. Ob jetzt konventionell oder nuklear sei dahingestellt, aber es ist zumindest das Risiko da, dass diese Abschreckungsbotschaft nicht mehr klar ist. Und wenn man jetzt von draußen auf die NATO schaut und man hört Trump, der immer wieder sagt, die zahlen nicht und es war immer bloß eine Einbahnstraße und das funktioniert alles nicht, dann kann man sich mal in die Schuhe Moskau stellen und sagen, muss ich das ernst nehmen, dass die zusammenstehen? Oder muss ich es eigentlich nicht ernst nehmen? Also ein zerstrittener Haufen vermittelt nicht die Botschaft alle für einen, einer für alle.
Frau Major, ganz lieben Dank für die Ausführungen. Christoph, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gern unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Frau Major, ganz lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Ich danke Ihnen.
Und Christoph, auch an dich. Ganz lieben Dank.
Ja, ganz lieben Dank an beide. Frau Major, an Sie ausdrücklich. Natürlich noch einmal mehr, wenn du erlaubst, Christine, aber auch an dich für die Moderation, selbstverständlich.
Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch beiden.